Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Es ist der Moment, an dem selbst harte Seebären plötzlich sehr still werden. Die Seekrankheit. Seit Jahrzehnten kursieren Tipps und ich habe die auch schon ausprobiert. Tabletten, Pflaster, Ingwer, der Blick zum Horizont, der bei mir sehr hilft. Und es hilft alles irgendwie nur manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Und jetzt behauptet ein Mann aus Hamburg, ein Seemann, aber auch Psychologe, das alles greift zu kurz. Er sagt, man müsse die Ursache behandeln und nicht die Übelkeit. Thomas Bickert hat seinen Ansatz in Norwegen getestet mit erstaunlichen Ergebnissen, wie ich finde. Es klingt alles fast zu einfach, um wahr zu sein. Thomas, ich ging davon aus, dass du eigentlich auch unter Seekrankheit gelitten hast, denn du forschst seit 30 Jahren darunter, aber du warst gar nicht seekrank schlimm, also nicht schlimmer als andere Menschen. Wie kommst du denn dazu, dann 30 Jahre an diesem Thema zu forschen?
Ja, das stimmt. Ich bin zwei, dreimal seekrank gewesen in meinem Leben, obwohl ich wirklich viel auf See war. Ich bin in einem völlig anderen Zusammenhang über das Phänomen gestolpert. Ich habe während meines Psychologiestudiums habe ich meine Diplomarbeit angefangen und habe dann 6 Monate Turn auf einem Traditionssegler gemacht mit schwer ziehbarem Pferd. Und habe da geforscht über Burnout bei Pädagogen. Da fahren immer Pädagogen mit. Und in dem Zusammenhang ist mir das aufgefallen, dass die immer an Bord kommen, neue Pädagogen, 2-3 Tage seekrank sind und dann nicht mehr. Und das Phänomen kennen viele Segler und Seglerinnen auch, Seeleute auch. Und ich habe ja das so gelernt wie alle anderen auch. Entweder wirst du seekrank oder nicht, hast du Glück oder Pech. Und da bin ich drüber gestolpert, habe gesagt, ist ja komisch, das ist ja derselbe Mensch, derselbe Körper, derselbe Geist. Wieso ändert sich da irgendwas innerhalb desselben Systems?
Das ist ein schlauer Ansatz, ja.
Das ist so, und dann habe ich gedacht, wenn man das rauskriegen würde, was sich innerhalb dieser 2-3 Tage ändert, und wenn man das simulieren könnte, könnte man das vielleicht vorwegnehmen und sich diese 2-3 Tage sparen und die Leute, die es ja auch nicht loswerden, gar nicht loswerden, die gibt es ja auch, denen vielleicht auch helfen. Und so habe ich angefangen zu forschen nach den eigentlichen Ursachen erstmal. Da gibt es einiges, was schon relativ klar bekannt ist. Und dann gibt es Sachen, bin ich auf Sachen gestoßen, die überhaupt nicht im Zusammenhang gestellt werden, normalerweise mit Seekrankheit.
Erzähl sofort, ich muss es wissen.
Okay.
Ich sag dir, also ich skippere oft, ja, und habe Menschen an Bord, die noch nie auf dem Segelboot zum Teil waren und deren größte Angst ist Seekrankheit und ich würde die so gerne davon befreien, außer denen irgendwelche Tabletten zu geben.
Ja. Also, und das ist ganz richtig, wie du gesagt hast. Also, man kann die Symptome behandeln. Das sind tatsächlich nur Symptome, die wir sehen bei der Seekrankheit. Aber das funktioniert mal und mal nicht. Horizont gucken ist tatsächlich die richtige Richtung, ist nicht für die Symptome, sondern geht an das, kann ich gleich erklären, an die eigentliche Ursache ran. Tabletten haben halt Nebenwirkungen. Berufsseeleute dürfen die gar nicht nehmen, weil die halt, die müssen dann krankgeschrieben werden, ne, was die meisten nicht tun. Viele nehmen trotzdem Tabletten, aber das ist nicht erlaubt, weil du darfst ja nicht mal Auto fahren, weil das Nervensystem insgesamt halt so runtergefahren wird, dass du eigentlich nicht mehr reaktionsfähig bist.
Ne? Genau, die blockieren im Grunde nur, dass der Körper reagiert.
Genau, also die setzen die Nervenleitgeschwindigkeit an bestimmten Synapsenstellen runter durch bestimmte biochemische Eingriffe. Und das gilt aber für das gesamte Nervensystem. Du kannst nicht nur diesen Brechreiz damit unterdrücken. Du unterdrückst halt eine Menge anderes an. Das funktioniert für einige ganz gut, aber es hat halt seine Nebenwirkungen.
Ja, spannend.
Nee, der eigentliche Auslöser der Seekrankheit, das ist auch schon eigentlich lange bekannt, ist die sogenannte sensorische Diskrepanz. Und das kennen alle, wenn man unten in einem Boot geht, in einem Salon ist, meinetwegen, hängt eine schöne Messinglampe runter und dann sieht die so aus, als ob die im Seegang rum hin und her wackelt. Ne? Und dann nicken alle mal, sagen, ja klar, ist das so. Und sage ich, nein, ist das nicht so, weil die Lampe hängt eben gerade runter und das Schiff wackelt um die Lampe. Und das nennen wir sensorische Diskrepanz, weil unser Körper, unsere Körperwahrnehmung nimmt die Schwerkraft wahr und ist damit richtig, aber die Augen veräppeln uns in der Situation. Und das hat einen ganz simplen Grund, das geht auf ein uraltes, angeborenes Muster zurück. Wenn sich in meinem Blickfeld etwas bewegt, wird das immer, muss mein Gehirn verrechnen, was sich bewegt und es nimmt immer das Kleinere. Das heißt, immer das Kleinere ist das Bewegliche und das Größere ist das Feste in meinem Blickfeld. Und das stimmt in diesem Fall nicht. Weil die Lampe ist eigentlich das Feste und das Boot ist das Bewegte. Aber das kriegt mein Muster nicht hin.
Wie spannend.
Und was jetzt passiert ist, dass ich mein System an die falsche Referenz anpasse, weil wir Westlichen, also Menschen aus der westlichen Hemisphäre, die eben in Häusern und geraden Linien aufgewachsen sind, haben diese optische Referenz als klare Dominanz. Das heißt, wir glauben immer, das, was wir sehen, ist gerade. Es gibt Kulturen, wo das anders ist. Und dann fangen wir uns an festzuhalten, weil wir sonst umkippen würden. Ne?
Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass ein Blinder nicht sehkrank werden würde.
Genau, und das war meine erste Idee damals. Das habe ich auch gleich beforscht. Ich habe mit dem Hamburger, die heißen heute anders, Blindenverein hieß das damals, habe ich eine Untersuchung gemacht. Und das hat sich gezeigt, dass mit einer Ausnahme keiner von denen sehkrank wurde. Wow. Also die Blinde haben häufiger ein bisschen Schwierigkeit, das Gleichgewicht zu halten. Ne? Nicht alle, das kann man auch hochgradig trainieren. Aber sehkrank ist extrem selten, weil genau diese sensorische Diskrepanz da nicht stattfindet. Es gibt aber Ausnahmen, da kommen wir nachher noch zu.
Ist ja total verrückt.
Ja, aber das ist eigentlich nichts Neues. Das weiß man schon relativ lange. Man hat das aber nicht wirklich ernst genommen als die eigentlichen Auslöser. Man kann das ja auch nicht behandeln, hat man gedacht. Und dann kommt der zweite Teil. Das löst noch keine Sehkrankheit direkt aus, sondern die Sehkrankheit wird ausgelöst, indem unser Nervensystem diese sensorische Diskrepanz verarbeiten muss. Das ist das Hauptproblem. Denn, und das weiß ich, wollen Segler immer nicht hören, wir sind dafür nicht gebaut. Wir haben da draußen nichts verloren. Und unser Nervensystem muss dahin trainiert werden, dass es diese Situation überhaupt leisten kann. So, und was jetzt passiert, und das ist eben das, was diesen Ansatz so fundamental andersrum macht, wirklich genau andersrum als alles andere. Man muss hochgradig gesund sein, damit dann das Nervensystem einen Notfallplan abruft, um uns am Überleben zu halten. Mhm. Das heißt, nur jemand, der gesund ist, kann sehkrank werden. Und das ist aus meiner Sicht auch der Denkfehler, der seit wahrscheinlich mehreren tausend Jahren schon gemacht wird. Man behandelt es wie eine Krankheit und es ist keine Krankheit. Es ist eigentlich nicht mal eine Störung, sondern es ist ein ganz gesundes Verhalten unseres Nervensystems, auf eine nicht zu verarbeitende Situation zu reagieren. Mhm. Und das kennen die meisten Leute, das ist dieses Fight-Flight-Freeze-System. Mhm. Also wenn ich in eine Bedrohung gerate, dann wird erst Adrenalin ausgeschüttet, ich kriege einen Hormonschub, Herzschlag geht hoch, Blutgefäße erweitern sich, damit ich rennen oder kämpfen kann. Und wenn dann mein inneres System, mein Gehirn entscheidet, das nützt nichts, was offensichtlich auf dem Segelboot keinen Sinn macht, kämpfen und fliehen, dann kommt die dritte Stufe der Sicherung und das ist der sogenannte Freeze. Mhm. Und Sehkrankheit ist neuronal ein Freeze, nichts anderes.
Ja, das ist so interessant.
Man wird stillgelegt und das kennen auch alle, wenn man die Symptomlisten durchgeht, auch in der Reihenfolge, entspricht das im Grunde hundertprozentig dem Stilllegen des Systems. Deswegen hilft es auch, sich hinzulegen, Augen zu und schlafen, weil das ist genau das, was unser Nervensystem uns vorschreibt. Ne, das erste Phänomen ist ja, dass die Menschen müde werden und sie denken immer, sie haben zu wenig geschlafen. Nein, sie können das auch nicht verhindern. Also da reißt sich mal zusammen, geht überhaupt nicht bei Sehkrankheit, weil unser Nervensystem autonom arbeitet und praktisch unser Bewusstsein übersteuert. Das ist die Sicherung dabei. Und genauso müssen wir das auch bearbeiten.
Okay, also wir müssen konkret werden. Ich habe jetzt also Leute an Bord, bestimmt 5 Leute, die noch nie auf dem Segelboot waren. Mhm. Was mache ich mit denen?
Ich erzähle das mal so, was man dann tut. Leider funktioniert das in vielen Fällen nicht, weil wenn die ein bisschen in der Sehkrankheit sind, hören die dir nicht mehr zu. Das ist ein Teil der Neurologie, dass man nicht mehr ansprechbar ist. Das heißt, wenn entweder machst du es vorher oder es wird nichts mehr, weil die dir einfach nicht mehr zuhören können, auch wenn sie wollen. Ne? Aber ist egal, ich beschreibe das mal so, als ob man das tun könnte. Der erste Punkt ist, die sensorische Diskrepanz praktisch auszuschalten. Und das tun wir, indem wir nicht dem Horizont, also Horizont ist da die richtige Referenz, deswegen funktioniert das auch. Aber wenn du unter Deck gehst, hast du den nicht mehr. Und dann hältst du dich fest, um eben alles gerade zu halten. Und da ist die erste Lösung, und das kann man trainieren, hochgradig sogar, nicht festhalten und in bestimmten Phasen des Trainings die Augen zuzumachen. Mm. Und das zwingt mein System auf die Schwerkraft zu reagieren. Das heißt, meine neue Referenz ist nicht die optische Linie, sondern ist die Schwerkraft. Das müssen wir einmal ein bisschen trainieren. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, das sind ungefähr die Hälfte in unseren Seminaren, bei denen funktioniert das beim ersten Mal schon und die werden auch nie wieder seekrank, wenn die das immer mal wieder zwischendurch machen.
Ach,
ja, und dann gibt es aber eben andere Fälle, wo das schwieriger ist, da komme ich gleich noch zu. Aber dieses Ausprobieren, indem man sich hinstellt, sich nicht festhält und dann kurzfristig die Augen zumacht. Wir reden da über 15 oder 20 Sekunden. Und dann stellt sich das System langsam um. Denn was wir brauchen, ist, dass das Nervensystem sagt, okay, das scheint nicht so bedrohlich zu sein, deswegen mache ich jetzt keinen Freeze. Das ist das Ziel. So, und dann gibt's aber, schreien immer alle auf, das erfähre ich in jedem Seminar, sagen wir, oh Gott, das will ich nicht festhalten, das ist ja Katastrophe. Jeder Sicherheitsbeauftragte sagt doch, das ist eine Hand fürs Mann, eine Hand fürs Boot.
Naja, kommt auf den Seegang an, ne?
Genau, ja, und dann sage ich immer, ja, das ist Theorie und richtig, aber zeig mir mal, wie du einhändig ein Segel setzt. Ne? Also 90% aller Arbeiten an Bord brauche ich beide Hände für, kann ich mich nicht festhalten. Also das ist nicht so gefährlich, wie man denkt. Natürlich muss ich mich immer an die Sicherheit halten. Wenn ich aufs Fortschiff gehe bei starkem Seegang, muss ich mich auch immer wieder festhalten. Völlig darum geht es aber nicht. Sondern es geht darum, dass ich mich so festhalte, dass ich mich fest verbinde mit dem Schiff. Ne? Das macht den Unterschied.
Okay, kann ich, weil viele Leute, ich habe es wirklich schon erlebt, ich habe Leute gehabt, du hast die Hafenmauer noch nicht verlassen, da waren die schon seekrank.
Ja.
Und dann machen die ja nichts mehr, die kriegst du zu nichts mehr. Kann man sich an Land vorbereiten?
Ja, im schlimmsten Fall, den ich hatte, ein junger Fischer, der gerade fertig war mit der Ausbildung in Norwegen, der sein Vater hat ihn zu mir geschickt und ich habe das selber gesehen, das ist kein Scheiß, sein Vater fährt ihn zum Schiff runter. Das Auto steht noch nicht. Der sieht das Schiff und kotzt.
Wahnsinn.
Ja. Also, und da reden wir aber nicht über eine sensorische Diskrepanz, sondern das ist reine Psychologie. Übrigens auch der eine Fall, dem bin ich natürlich hinterhergekommen bei dem Blindenverein, habe ich nachgefragt. Und das war ein Mann, der erst im Alter von 45 Jahren erblindet ist und schwer seekrank war vorher. Und der hat das mitgenommen. Also unser Sicherungssystem von den Nerven her, das speichert Sicherungsverhalten. Das ist ein Sicherungsverhalten. Und selbst wenn der eigentliche Auslöser gar nicht stattfinden kann, kann das als Verhalten gespeichert sein. Sogenannte Konditionierung, was wir kennen aus der Psychologie. Ne?
Genauso wie ein Angstgedächtnis. Ja, das kann man dann auch verknüpfen. Ne? Genau.
Ganz richtig, ja. Und das ist tatsächlich die etwas schwierigere Angelegenheit, denn das ist bei Menschen extrem unterschiedlich. Es gibt Leute, die das nicht konditioniert haben. Und die, das sind, wie ich sagte, die Hälfte. Und die können mit den relativ einfachen Zentrierungsübungen, wie wir den nennen, muss man ein bisschen lernen, das machen wir auch bei Langsbrettern in den Kursen. Für die war es das schon, die werden nicht mehr seekrank. Und dann gibt es eben unterschiedliche Stadien von Konditionierung. Und bei einigen ist das wirklich hartnäckig. Und das sind so 10%, wo wir tatsächlich auch mehrere Male nacharbeiten müssen. Da können ganz andere Dinge auch mit zu tun haben. Allgemein Stress, Verspannung geht immer mit rein, weil es eben ein Überlastungsphänomen ist. Also das Nervensystem rettet mich in einer Situation, wo es einfach zu viel ist. Und da ist natürlich eine Flasche Jack Daniels getrunken haben, der Tag vorher ist falsche Richtung. Aber wenn ich den Stress aus der Beziehung, aus der Arbeit, sonst was mitnehme, ne, und das kennst du auch, viele Leute sind in der ersten, zweiten Stufe der Seekrankheit einen Tag vorher, wenn sie einen Wetterbericht lesen.
Ja.
Dann fangen die schon an, müde zu werden. Und das ist klassische Konditionierung. Und die geben wir auch an.
Beschreib mir mal dieses Balancebrett. Also ich habe hier so ein Ding liegen mit so einer Rolle und da ist ein Brett drauf und da kann ich so hin und her surfen quasi. Also ich halte mich damit einfach so ein bisschen fit. Ist das so ein Ding?
Ja, im Prinzip, also die mit der Rolle, da fehlt eine Dimension. Das geht nur in der Richtung. Und wir haben eine mit so einem, ich baue die selber mit so einem Stempel drunter, was in alle Richtungen beweglich ist.
Okay.
Und wir simulieren damit eben die Unterlage, die beweglich ist. Und in den Seminaren nehme ich dann große Bilder, die ich immer näher an die Leute ran mache, vors Gesicht halte und dann praktisch die optische Wahrnehmung störe damit. Das muss sehr kontrolliert stattfinden, damit man eben keine Angst und Gegenkonditionierung auslöst.
Ja, und damit die Leute dir nicht gleich das Seminar vollkotzen.
Nee, das habe ich noch nie erlebt, dass jemandem dabei schlecht wird. Nee. Nein, das passiert nicht. Also den meisten ist es überhaupt nicht klar, wie abhängig sie von den Augen sind, um das Gleichgewicht zu halten. In dem Zusammenhang, ich habe ungefähr einer von 10 Teilnehmenden, wenn ich nachfrage, da spricht kein Mensch drüber, deswegen weiß das kaum jemand, die genau dieselben Phänomene gibt es beim Skifahren, und zwar beim Nebel im Tiefschnee.
Ach.
Wenn man ein Whiteout hat, keine Referenz über die Augen, ne, und dann kein Gefühl mehr, weil man im Tiefschnee ist, und da weiß man nicht mal mehr, ob man steht oder fährt oder die Handneigung, und da gibt es unheimlich viele Leute, die sich auch übergeben, also richtig seekrank, ganz klassische Phänomene.
Ja, ist erstaunlich. Und es gibt es sogar auch beim Tauchen, wo du ja eigentlich denkst, es ist ja nicht groß anders, denn du hast ja keinen, du stehst nicht auf der Erde, du siehst unten die Erde und ja gut, du bist von den Wellen, aber auf 18 Metern Tiefe oder so gibt es ja keine Wellen mehr. Und dennoch werden Leute so krank, dass die in ihre Geräte sich erbrechen.
Ja,
ne?
Ja. Das mit den Wellen unter Wasser ist, ich habe da nicht keine ganz genauen Zahlen, aber es ist ganz erstaunlich. Eine 2 Meter hohe Welle schlägt, glaube ich, 15 Meter tief, und zwar nicht als Welle, sondern als so eine Pumpbewegung, und das spüren Taucher. Aber wenn das generell das System empfindlich ist, dann will es uns auch da retten. Wir haben auch da unten nichts verloren. Das Nervensystem ist da immer schon in Vorspannung. Ne? Und dann passieren irgendwelche Sachen und so leichte Taumelbewegungen, wo man vielleicht nicht mehr genau weiß, wo oben und unten ist. Interessant ist auch, viele Leute sagen, ja, ich muss mein Gleichgewicht mehr trainieren. Nee, sage ich, ist genau die falsche Richtung. Wenn du ein kaputtes Gleichgewicht hast, dann hast du ein schlechtes Gleichgewicht, du wirst aber nicht mehr seekrank, wie mit dem Blinden.
Ach, spannend.
Je besser das ausgebildet ist, desto mehr kloppt sich das mit den Augen. Ne? Das ist ja dieser Fight. Wer hat recht? Wer hat die richtige Referenz? Und je besser das Gleichgewicht, desto mehr prügelt sich das mit dem optischen System. Ne?
Jetzt bist du Psychologe und du guckst ja auch weit über deine Grenzen hinaus, über das kleine Fach der Seekrankheit. Hast du irgendwelche Muster festgestellt, was für ein Typ eher seekrank wird? Oder sagst du, es kann der krasseste Seebär sein eigentlich? Also starke, große Typen, genauso wie ganz, ganz schwache, eher weiche Menschen. Oder gibt es da Muster?
Also auf der Ebene nicht, würde ich sagen, überhaupt nicht. Es gibt aber, wenn ich gefragt werde, wenn ich einen Satz sagen soll, der in dem Zusammenhang von der Persönlichkeit vielleicht irgendwas darstellt, sage ich Hingabe. Hingabe ist ein Thema. Also wer sich hingeben kann, der hat viel weniger Probleme mit den Bewegungen des Schiffes. Gegenteil von Hingabe ist Kontrolle. Also Menschen mit einem erhöhten Kontrollbedürfnis haben mehr Schwierigkeiten, weil die immer in dieses starre Festhalten kommen und damit diese Bewegung nicht mehr.
Ah, das ist interessant.
Und es geht tatsächlich für den eigentlichen Auslöser um das weiche sich bewegen. Ne? Alle kennen diese Schwarz-Weiß-Bilder aus den 30er Jahren, wo die Jungs da in Manhattan die Hochbauten gemacht haben und dann, ohne sich festzuhalten, auf diesen Stahlträgern da rumgehen. Ne?
Genau.
Und das sind häufig oder fast immer Indigene gewesen. Und das ist genau aus dem Grund, weil die nicht mit geraden Linien aufgewachsen sind. Die haben die optische Referenz nicht und können das Gleichgewicht ohne dahin zu gucken halten. Deswegen verlieren die das Gleichgewicht nicht. Ne? Und deswegen wird denen auch nicht schwindelig.
Ja, das ist erstaunlich. Das ist ja also unglaublich. Das zeigt ja auch, wie wir konditioniert werden in unseren Gesellschaften. Ja, in allen Belangen. Überall hin. Das ist schon auch erschreckend, muss man sagen. Ne?
Ja, nicht für Psychologen ist das nicht erschreckend.
Okay.
Du, also ganz ehrlich, ich habe auch, das ist gar nicht so selten, dass es kommen öfters auch Pärchen in unsere Seminare, und das ist relativ häufig passiert, dass wir plötzlich ein paar Themen auf dem Tisch haben. Ne? Und sich nach 20 Jahren gemeinsamen Segeln rausstellt, sie hat gar keinen Bock auf Segeln.
Ah, und hat aber nie getraut, sich das zu sagen, oder?
Ja, weil wegen der Liebe und will, das ist der einzige Urlaub, und einen anderen würde er auch gar nicht machen und so weiter. Und dann hat man da ganz andere Themen plötzlich auf dem Tisch, ne? Das ist ein System. Menschen sind ein System und all diese Dinge spielen damit rein. Aber eben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
Jetzt bietest du ja diese Seminare an. Wo finde ich die und was machst du da mit den Leuten, außer irgendwie, dass sie auf einem Balancebrett stehen?
Also gibt es unterschiedliche Formen. Wir haben sogenannte Standardseminare, die dauern so 4, 4,5 Stunden. Die machen wir in Hamburg, aber ich bilde jetzt auch Trainerinnen und Trainer aus, die das auch praktisch in die ganze Welt tragen können dann. Das dauert ein bisschen. Und da gibt es eine Menge Theorie. Da erkläre ich das System sehr genau. Ich stelle die ganzen Modelle vor. Ich stelle auch unsere Forschungsergebnisse vor, eben mit diesen verschiedenen Teilen, die ich eben auch kurz dargestellt habe. Und dann gehen wir in die Praxis. Dann bringen wir das System durcheinander. Und dann lernen die Leute eben, die sensorische Diskrepanz aufzuheben. Und sie lernen, und das ist, kommen wir wieder zu den Atemübungen, sie lernen, ihr Nervensystem direkt anzusprechen. Das ist dann die nächste Stufe des Trainings, wo wir Übungen machen, wo man praktisch das Nervensystem selber in einen sicheren Zustand wiederbringen kann. Sodass du ungefähr, das dauert ungefähr 4,5 Stunden, wir schließen das dann noch mit so einem Test auf, mit einer VR-Brille auf dem Balancebrett ab, um das zu testen. Und das läuft immer richtig gut. Und dann gibt's aber solche Sachen. Ich habe eine Zusammenarbeit mit den Seenotrettern. Ich bin in Bremerhaven mit bestimmten Gruppierungen zusammen, wo die Problematik dann nochmal, also bei Berufsseeleuten kann es eben der Alltag manchmal so stressig sein, dass man diese Stresskomponenten nochmal anders angucken muss.
Ist man danach immun nach deinem Seminar? Nee, ne?
Nein, es ist ja eben kein Trick, den wir verkaufen, sondern es ist ein wirkliches Umlernen eines Systems und das muss eingearbeitet werden. Also man ist auch nicht fertig, wenn man aus dem Seminar raus ist, sondern man muss das an Bord trainieren. Es gibt auch Sachen, die man eben auf Balancebrettern oder auch so bestimmte Übungen machen kann. Aber letztendlich brauchen die Menschen ihr Trainingskonzept, was sie an Bord machen, wobei das eben unterschiedlich ist. Einige brauchen 20 Sekunden, ist wirklich so. 20 Sekunden und es passiert nie wieder was. Andere müssen das immer wieder auffrischen. Aber wie sie das tun, das lernen sie bei uns. Und das eben auch praktisch, nicht nur theoretisch. Aber anwenden müssen sie es selber. Und wir geben ja eine Garantie darauf.
Das wollte ich gerade fragen. Das wäre ja Wahnsinn. Das tust du, ne? Also wenn es nicht funktioniert, kriegen die Leute ihr Geld zurück.
Ja, wir behalten 50 Euro Bearbeitungsgebühr ein und den Rest kriegen, und zwar ohne zu diskutieren. Ich diskutiere da nicht, sondern wenn einer sagt, es hat nicht funktioniert, dann biete ich ein Beratungsgespräch an, gern über Video an Bord, aber auch so. Und dann arbeiten wir uns manchmal da lang. Und wenn dann einer sagt, nee, geht alles nicht, ich will das Geld zurückhaben, diskutiere ich nicht. Das hat in 30 Jahren einer gemacht.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Da muss man aufpassen, das ist nicht die Statistik. Also das heißt nicht, dass in 30 Jahren nur einer nicht mehr seekrank wurde. Das sind sicherlich noch mehrere, da sind wir noch dran. Es gibt eben so spezielle Fälle, wo man eben sehr viel Psychologie noch beachten muss. Wir lassen ja eine Untersuchung mitlaufen und da sind wir bei 83% Erfolgsquote im Moment.
Unglaublich, das musst du uns noch verraten, da wir ja auch unbedingt Service machen wollen. Was kostet dein Seminar?
Das kostet im Moment, das Standardseminar, 295 Euro. Da ist alles drin, da ist auch die Nachbereitung drin. Mhm. Also ich habe mein schwerster Fall, da habe ich jetzt schon 4 Video-Nachbereitungsgespräche gehabt, wo dann aber ganz, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ganz ganz andere Themen nochmal aufkommen auch. Und das ist alles inklusive, also da nehmen wir nichts extra dran.
Und als Psychologe guckst du quasi ganzheitlich auch auf die Leute dann, ne? Das heißt, du siehst, also jetzt zum Beispiel, wenn jemand so ein Kontrollfreak ist, bringst du denen das berühmte Loslassen bei aus der spirituellen Welt und das Atmen bewusste und so?
Ja, nicht aus der spirituellen Welt. Ich bin da sehr, sehr viel pragmatischer. Also es gibt natürlich auch spirituelle Menschen, mit denen kann ich so sprechen, aber die leider meistens sind halt ganz normale Menschen. Und tatsächlich haben viele eher so eine Aversion gegen alles Spirituelle. Mhm. Aber bei diesem Zentrieren, also um die sensorische Diskrepanz aufzuheben, geht es schon wirklich darum, seine Mitte zu finden. Und schon da klicken sich so ein paar große Bären aus seiner Mitte finden, was denn das für ein Scheiß.
Mhm. Ja.
Aber das Gute ist, auf diesen Balancebrettern ist das ganz pragmatisch und offensichtlich, wann das stattfindet und wann nicht. Und da arbeiten wir uns gemeinsam eben hin und da also ich lege mich da gar nicht fest, welche Wörter man da jetzt benutzt. Mhm. Letztendlich geht es darum, dass ich wirklich über die Schwerkraft zentriert bin. Und wie ich das jetzt mache, ist eigentlich völlig egal. Aber ich muss es halt physisch tun. Ich kann nicht nur darüber reden. Mhm. Das machen wir.
Ja. Ich merke immer wieder, dass gerade die Leute, die so gar nicht in ihrer Balance sind, sich eben genau dagegen wehren. Also eben, nennen wir es psychologische Arbeit, ja, oder angewandte Psychologie. Verrat uns doch ein paar Tricks, wie du dich in der Mitte hältst.
Das alles Entscheidende ist, dass ich das ernst nehme. Mhm. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, dass ich nicht aus Gewohnheit irgendwie rumstolpere und durch die Welt renne und Dinge automatisch tue, sondern dass ich ganz kurz, das dauert eine halbe Sekunde, mir bewusst mache, okay, das kann jetzt stressig werden, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte. Mhm. Ne? So, und dann ist der nächste Punkt, zentrieren, also das heißt, mich so ein bisschen hinzustellen, dass ich meine Füße auf dem Boden spüre, das ist der Hauptpunkt beim Zentrieren, dass ich den Kontakt zum Boden habe und dann einmal kurz in den Bauch atmen und gucken, dass das System funktioniert. Mhm. Das wirkt häufig Wunder, wenn man das ein bisschen trainiert hat, ist das, kann man damit fast jede Situation einfangen,
ja,
wo es stressig wird.
Mhm. Ja.
Und das geht auch an Bord. Nun muss man immer sagen, na klar, so, und das ist eben der kleine Haken, an Bord ist einfach der Zug, gerade wenn schlechtes Wetter ist, Charter, neue Crew, du kennst keinen, und sich dann dahin zu stellen, sagen, klar, einen Moment, ich brauche mal einen Augenblick und dann Augen zu und ein bisschen Atemübungen machen, während alle am Rödeln sind und der Wind irgendwie im Gebäck knattert, Das ist eine echte Herausforderung. Also das wirklich umzusetzen dann an Deck, ne? Das ist die Herausforderung eigentlich.
Du bist gebürtiger Norweger, lebst jetzt wieder in Hamburg. Und ich empfinde es immer, dass die Skandinavier so viel entspannter sind als die Deutschen. Und ich habe mal einen alten Schweden gefragt, der tatsächlich alter Schwede war, woran das liegt und wie er sich das erklären kann. Er meinte, wir hatten keinen Krieg. Und das fand ich total spannend, psychologisch, was dahinter steckt zwischen dieser Zerstörung und der Scham und alles, was in Deutschland mitspielte. Und Norwegen und Schweden, ja, klar war da auch der Zweite Weltkrieg, aber natürlich längst nicht so zerstörerisch. Wie empfindest du das?
Also es gibt zwei Ansätze da. Ich empfinde das erstmal ganz genauso. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Sehr viel gelassener würde ich das nennen. Und die sind auch mutiger und probieren Sachen aus. Ja. In Deutschland kriege ich immer, ich bin ja, sonst bilde ich ja Führungskräfte aus und sowas. In Deutschland muss man immer alles erklären, bevor die irgendwas machen. In Norwegen sagen, oh ja, probieren wir mal, machen wir mal. Ja, Krieg hat damit zu tun. Die Scham ist nicht da. Die ist in Deutschland immer noch ein großer Bremsklotz, finde ich auch. Und dann ist natürlich, sind diese skandinavischen Länder, gerade in Norwegen, gerade Westküste, die haben ein extrem ruppiges Leben gehabt dann noch und haben das teilweise heute noch. Die sind viel näher an der Natur dran. Also in Hamburg steht ja alles still, wenn 2 Zentimeter Schnee ist und dann schimpfen
alle. Wie wir gerade erlebt haben.
Genau. Und in Norwegen sagt, naja, können wir ja nichts dran machen. Ne? Ist halt Wetter.
Mhm. Sind die abgehärteter? Ist das ein Punkt?
Ja, sie sind auch abgehärteter. Mhm. Sie sind auch verschlossener.
Ja. Ja,
sie sind auch verschlossener, ganz klar. Also das ist ja, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben drüber, das ist das, was mich auch irgendwann so wieder abgeschreckt hat, dass man eben in tieferen Kontakt kaum reinkommt. Das ist so ein Selbstschutz. Ne? Mhm. Das hängt aber zusammen. Also die sind deswegen belastbarer, aber sie teilen auch nicht so viel. Ne?
Mhm, Demnach, wenn die gelassener sind, müssten die weniger seekrank werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich habe ja in Norwegen tatsächlich praktisch nur mit Berufsseeleuten gearbeitet und schwere Fälle, also wirklich schwere Fälle. Weil ich glaube, da sind einfach so viele andere Komponenten noch mit drin. Ne? Aber vom Prinzip her ist das mit der Gelassenheit oder der Entspanntheit ist schon. Im Corona war das ganz deutlich.
Mhm,
also die gesagt, nö, ich bin nun kein Virologe und ich glaube, die haben da schon die richtigen Leute, die da der Regierung die entscheidenden Hinweise geben oder die den Stand der Forschung und Fehler werden gemacht. Also das ist auch, diese Fehlertoleranz ist da schon größer. Ne?
Ja, wertvoll, wie schön.
Mein letzter großer Traum ist tatsächlich, die Seekrankheit komplett zu besiegen. Also
wow.
Ich habe dieses 100%-Ziel. Nicht sicher, dass ich das in meinem Leben noch erreiche, deswegen bilde ich neue Leute aus. Aber das ist so mein Traum, eben dieses Institut so stabil zu bauen, dass wir wirklich auch die schwersten Fälle irgendwann zuverlässig behandeln können.
Vielleicht trägt dieser Podcast einen Mini-Teil dazu bei, dass wir wirklich die Seekrankheit besiegen. Das wäre ja Wahnsinn.
Es gibt eine Institutsseite, die heißt Tillit-Institut. Und dann gibt es eine Seite, die heißt Seekrankheit.org. Und da sind die ganzen Seminare ausgeschrieben. Wir versuchen das so ein bisschen zu trennen, dass die wissenschaftliche Seite eben nicht, viele interessiert das nicht so besonders, sodass wir das getrennt haben auf 2 Homepages.
Thomas, vielen, vielen Dank. Das war unglaublich spannend.
Ich bedanke mich.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.